Ein Handwerker mit einer Mission. Deinen Handwerksbetrieb in VEB-Projekten zu profitabilisieren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Der professionelle Bauablauf. Heutzutage sind Projekte massiv gestört. Architekten und Fachplaner machen alles falsch. Juristen vergiften Projekte. Sichere Argumentation in der VEB ist wichtiger denn je. Andreas Scheibe zeigt Chefs und Inhabern von Betrieben in VEB-Projekten Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie man damit nachhaltig viel mehr Spaß und Sicherheit in Projekten realisieren kann. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Rechne das ab, was dir zusteht.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast, der professionelle Bauablauf. Mein Name ist Andreas Scheibe und in der heutigen Folge sprechen wir über unwirksame Klauseln in euren Vorbemerkungen der LVs. Also, zur Aktualität der Lage. Ich beschäftige mich seit Wochen in einem ausführlichen, 60-seitigen VEB-Gutachten, was wir selber erstellt haben, mit Dutzenden Inklusivleistungen. Ja, also es geht letztendlich darum, dass du zum Beispiel in deinem Langtext im LV, egal ob Vorbemerkung oder im Langtext, tatsächlich in der Position sowas stehen hast wie inklusive allem systembedingten Zubehör und aller Formteile, inklusiv aller Form- und Verbindungsstücke und Halterungen, inklusiv Lieferung und Montage aller erforderlichen Materialien und Hilfsmittel, die im Langtext nicht beschrieben sind. Oder komplette betriebsfertige Elektroinstallation der vorgenannten Lüftungsanlagen einschließlich allem erforderlichen Zubehör. Oder hier auch geil. Isolierung, DN200, Schallschutz, inklusive Ummantelung aus Aluminiumblechen, inklusive Zulagen für Form- und Verbindungsausschnitt und Passendstücke, Lieferung und Montage. Oder geil, Rohrschellen und Festlager, DN100, inklusive nötigen Zubehörs nach Bedarf, wie Gewindestangen, Rohrsättel, Einlegebänder, Gummieinlage, etc., inklusive nötiger Befestigungsmittel zur Montage an Wand- und Deckenabtragung, egal welcher Oberfläche. Alter. Also es sind mehrere so Dutzende Themen, die wir hier in der Praxis gesammelt haben. Die kennst du aus dem FF und ich habe mir die Frage gestellt, warum ist das draußen eigentlich so ein Problem? Ja? Und ich habe so ein Zwischenfazit, wo ich euch so ein bisschen inhaltlich dran teilhaben lassen möchte, denn das passt wunderbar zu den Themen, die wir zuletzt hier besprochen haben. Denn fangen wir erstmal an mit der Frage, was will denn ein Planer mit solchen schwachsinnigen Formulierungen eigentlich erreichen? Ja. Die Antwort ist ja ganz klar. Der Planer will einfach darüber hinwegtäuschen, dass er die ausführungsreife Darstellung der auszuführenden Leistung gedanklich vorweggenommen nicht erbracht hat. Sprich, der hat keine detaillierte Ausführungsplanung erarbeitet. Hätte er sie erarbeitet, könnte er selbst zählen, wie viele Schelle er braucht, wie hoch die oder wie lang die Gewindestäbe sein müssten, wie viele Passstücke er bräuchte, wie viele Formteile er bräuchte. Die Ursache kennen wir mittlerweile, die kriegen aufwandsneutrales HOI-Honorar. Ja? Das detaillierte Durchdenken der auszuführenden Leistung gedanklich vorwegzunehmen, kostet unfassbar viele Stunden im Büro eines Planers. Und ihr könnt euch vorstellen, die Armen haben ja keinen Bock und keine Zeit dafür. So, das heißt, ohne des Wissens des Auftraggebers planen die nichts mehr, schreiben dann solche schwachsinnigen Zeilen in die Langtexte in ihren LVs, da vom Auftraggeber kein Mensch mehr diese Langtexte bewertet, selbst die VEB-Stellen in Deutschland, die das überprüfen sollten, haben gar keine Fachqualifikation dafür, das bewerten zu können. Sonst würden solche Ausschreibungen nicht mehr auf dem Markt auftauchen. Wegen Fachkräftemangel kriegen die das nicht hin. Und somit kommt dann so ein Schwachsinn her auf euren Tisch. So, und das Erste, was bei euch in der Kalkulation dann aufpoppt, ist, ich muss wieder eine Annahme treffen. So, wenn es gut läuft, kalkuliert ihr dann mit dem dicken Daumen irgendeine Annahme rein, die ihr aber später nicht irgendwie zu Papier bringt. Und wenn es jetzt schlecht läuft, überliest du das, hast auf der Baustelle später unfassbar viele Sprünge, Höhenmeter, Umlenkungen, Abgänge, und dein Ansatz in dieser Position geht monetär überhaupt nicht mehr auf. Das heißt, der Einheitspreis bleibt gleich. Du legst jeden Meter drauf. So ein Kackbogen für 15 Euro kostet dich nachher 15.000 Euros und mehr, weil du einfach Hunderte brauchst, anstatt pauschal angenommene 150. So. da merkst du schon aus dem Bauch heraus, kann ja was nicht stimmen, kann ja nicht passen. Ja? So, und jetzt kommt das große Thema. Das ist also die Ursache, warum das überhaupt auftaucht. So, und jetzt kommt so die klassische Anti-Claim-Strategie, wenn du dann versuchst, irgendwie selber da Geld zu generieren. Manchmal klappt es ja, manchmal klappt es auch nicht, wenn du dann wieder so ignorante und VB-konforme Bauleiter da hast und Amtsleute, die vom Rechtsprüfungsamt noch kontrolliert werden und dann noch Juristen einschalten und so weiter. Dann sagen die dir alle erstmal, ja, wenn dir was nicht klar war, hättest du ja darauf hinweisen müssen in der Vergabephase. Blub. Da denken die, Schachmatt. Und du denkst dann, Scheiße, hätte ich wohl machen müssen, trage ich selbst. Ist natürlich nicht so. Ja? Die Vergaberechtsprechung sagt ganz klar, klipp und klar seit Jahren, seit Jahrzehnten, dass wir als Handwerker auf fast nichts hinweisen müssen, was nicht direkt objektiv mit einem technischen Mangel ins Auge springt. Und das ist sowas eben nicht. Ja? Ein objektiv technischer Mangel wäre zum Beispiel, du hast irgendwo eine Rohrleitungsposition aus Kupfer und hast aber nur Formteile aus Edelstahl. Das ist objektiv technisch sofort klar. Da solltest du mal was sagen. Da solltest du mal einen Hinweis geben. Aber bei sowas hier, das sind baubetrieblich, vergaberechtlich, VOB-konforme Themen, auf die musst du nicht hinweisen. Du bist ja kein Jurist. Das ist geil. Die Vergaberechtsprechung sagt uns ganz klar als Handwerker, wir sind keine Vergaberechtler. Wir sind keine Juristen, wir sind Handwerker. Wir dürfen uns auf die VBA und VBC-konforme Ausschreibung der Planer auf Richtigkeit und Vollständigkeit verlassen. Das heißt, die Rechtsprechung unterstellt uns Handwerkern sogar, dass der Planer und Auftraggeber immer richtig konform ausschreibt. Wie geil ist denn bitte diese Rechtsprechung für uns? Das bedeutet ja sofort beim öffentlichen Bereich, jedes LV ist stark mangelhaft. Das wissen wir ja. Obwohl wir eigentlich davon ausgehen dürfen, dass es stark, dass es eigentlich total 100% richtig ist. So, jetzt muss man also im ersten Schritt mal verstehen, dass so ein pauschaler Ablehnungsgrund, wie nach dem Motto, hättest du darauf hinweisen müssen, überhaupt ins Leere geht. Ne? Muss man so ein bisschen entkräften, kriegt man gut hin. So, dann kommt das nächste Thema. Dann kommt die Gegenfrage, so als Anti-Claim. Ja, aber dann musst du mir erstmal erklären, was hast du denn überhaupt für Annahmen getroffen hier? So, und dann kannst du erstmal die Gegenfrage stellen zum Beispiel. Ja gut, in der Wertung der Angebote hast du doch gesehen, welchen Ansatz wir fahren. Spielst einfach den Ball zurück. Schach, matt. Planer und Architekten haben doch überhaupt keinen Plan, wie sie heutzutage Angebote auf Wirtschaftlichkeit prüfen. Die schießen sich nämlich hier ein riesen Eigentor. Denn wenn die so einen Schwachsinn, ich kann es nicht anders mehr beschreiben, so einen Schwachsinn da ausschreiben, dann führt das sofort dazu, dass sämtliche Angebote nicht mehr miteinander vergleichbar sind. Weil du zum Beispiel eine ganz andere Annahme getroffen hast als der Kollege 50 Kilometer weiter. Weil der Kollege eine ganz andere Annahme getroffen hat als der Kollege von 300 Kilometer weiter. Und wenn dann Planer in ihrer Wertungsphase noch nicht mal ansatzweise Kalkulationsgrundlagen nachfordern von Handwerkern, dann begehen sie hier schon wieder eine Pflichtverletzung, denn sie prüfen und werten Angebote falsch. Und zwar wissentlich. Weil sie sich eingestehen müssen, dass sie auf Grundlage fehlender Ausführungsplanung so einen Schwachsinn da reingeschrieben haben. Und was passiert damit? Der Planer ist sofort in der Haftung. Ja. Der hat auch damit kein persönliches Problem, weil die Planer haben in der Regel immer schöne, gute Betriebshaftpflichtversicherungen, die damit dann einspringen und den Planer dann irgendwie nicht in seine eigene Liquidität da beeinflussen. Ja. So, ganz wichtig, dass du das heute mitnimmst. Das ist eine ganz zentrale Regelung und dann muss man halt erklären, wenn man dann sagen kann, ja gut, alles klar, habe ich verstanden, ne? Und der Jurist prüft das auch noch, oioioi, okay, und dann muss man dem Auftraggeber noch so ein bisschen erklären, dass der Jurist erstmal prüfen soll, ob der Planer alles richtig gemacht hat, ne? Bevor der euch ankackt und so weiter. Wie gesagt, keine Angst vor den Juristen, die haben von dem ganzen Kram, über den wir hier sprechen, 0,0 Ahnung. Ne? Die müssen wir überlegen, was da passiert. Wenn so ein Fall beim Juristen auftaucht, ne, dann braucht er erstmal 3 Wochen lang, um Rechtsprechung dazu zu analysieren. Weil der kennt sich ja gar nicht aus mit dem Thema. Dann zitiert der ein ganz falsches Urteil und kriegt dann sofort eine Entkräftung. Der Jurist, der hat gar keine Chance mehr. Ja? Der hat ja von Formteilen, Passteilen, Elektroinstallation, Zubehör, Hilfsmittel, Gewinnstämmen überhaupt keine Ahnung. Ja? Der Planer hat ja die Fachahnung. Der Jurist, der ist völlig raus, weil der zitiert nur schwachsinnige Urteile, um euch dann klein zu halten. Ganz wichtiger Punkt. Mindset-Thema. Ah ja, jedenfalls müssen wir dann erstmal hinkriegen, dem Planer dann tatsächlich dann irgendwann mal zu erklären, was als Kalkulationsgrundlage anzunehmen war. Ne? Und jetzt kommt dann wieder der Verweis auf aus BGB. Erzählt eben ja auch keiner in der VB. Das BGB sagt ja ganz klar, wenn dann nichts vereinbart war wegen der Vergütung, dann zählt halt eine ortsübliche Vergütung. So, was auch draußen keiner checkt, dass es keine ortsübliche Vergütung in Deutschland gibt. Ja, Sachverständigen, die irgendwann mal eingeschaltet werden, was wir hier rauf und runter sehen, die versuchen dann irgendwie ortsübliche Preise herzuleiten und das scheitert jedes Mal vor Gericht. Jedes Mal. Ja? Weil man dann den Sachverständigen erstmal erklären muss, was überhaupt eine ortsübliche Vergütung ausmacht an Qualität. Und wenn man das so ein bisschen mal baubetrieblich richtig auf Sachverständigenniveau und juristisch richtig beleuchtet, dann wirst du feststellen, es kriegt kein Sachverständiger in Deutschland hin, ortsübliche Preise zu benennen, herzuleiten. Ne, weil die Kriterien, es gibt drei wesentliche Kriterien, wie so ein ortsübliche Preis zu bilden ist, niemals auf einen ortsübliche Preis zutreffen in einer Region. Aber das ist jetzt zu detailliert, das sind wirklich richtig tiefe gehende Insights, die hier unsere Betriebe in den Entkräftungsschreiben immer noch nutzen und so weiter. Aber nehmen wir mal an, der kriegt dann irgendwie einen Preis dahergeleitet, dann muss man im nächsten Schritt erstmal erklären, dass der Auftraggeber hier auch noch formularmäßig die Dinge herverwendet. So, überleg mal, was jetzt passiert. Das steht ja nicht nur in deinem LV drin, das steht ja in allen LVs in diesem Projekt drin. In Dutzenden LVs. Das heißt, der Auftraggeber hat hier ein Riesenproblem, denn der jubelt euch hier unwirksame allgemeine Geschäftsbedingungen unter. Der hat damit ein richtiges Problem, weil jetzt crasht ihm in seinem ganzen Projekt das Ding auf die Füße. Und überleg mal, wenn er nachher irgendwie so ein Projekt für 10 Millionen geplant hatte und das explodiert jetzt allein wegen diesem Punkt nachher auf 15, 18 Millionen, dann ist das ein Schaden von 5 bis 8 Millionen, den Architekt und Fachplaner zu verantworten hat. Ne? Gewerkeübergreifend natürlich, ist ja klar. Projekt. Gesamtprojektsicht. Nicht nur bei dir. Bei dir kann das bei einem 180.000 Euro Auftrag ruckzuck 18.000, 20.000 Euro ausmachen. So, die du entweder mitbringst oder dir reinholst. Ja? Aber nehm einfach mit, in diesem Call, die Dinge sind grob unwirksam, wenn du sowas drin hast und das gehört einfach zu einer LV-Analyse dazu, dass du einfach sowas rucki-zucki erkennst, dann die Argumentationsketten verstehst und aufbaust, um das zu erläutern. Und dann halt eben auch baubetrieblich und VB-konform daraus entsprechend einen Nachtrag zu gestalten, der halt auch nicht mehr ablehnbar ist. Ne? Also die systematische Durchsetzung eines solchen Nachtrags, darum geht es einfach in diesem Gutachten hier. Und setzen wir hier seit Jahren in den Betrieben durch. Aber ich habe mir jetzt mal die Aufgabe gemacht, einfach oder die Mühe gemacht, das einfach mal so in so ein Gutachten zu bringen, denn es ist wirklich schlimm geworden die letzten Monate. Und damit will ich einfach alle mal Ruhe haben und unseren Betrieben hier die entsprechenden Werkzeuge in die Hand geben, da auch planbar in die Durchsetzung zu kommen. Ne? Weil das Ganze ist wirklich, wirklich grober Unfug, was da im Moment passiert in diesen Sachen. Von daher ist das hier so ein bisschen mal ein Augenöffner, um dich einfach mal darauf zu sensibilisieren, dass du da in Zukunft einfach mehr drauf achten sollst, weil du kriegst auf jeden Fall Geld für diese ganzen zusätzlich erforderlichen Leistungen. Ja? So, und du hast extrem geile Eskalationsschritte, weil dem Auftraggeber ist es eben nicht möglich, selber eine Entscheidung zu treffen, eine Anordnung zu treffen, sondern der wird nachher sagen, ja, steht auch da, musst du mitbringen. So, was heißt das? Du kriegst sogar eine schriftliche Anordnung dafür. Das heißt, du hast wunderbar über die 80%-Regelung und her eine geile Eskalationsmöglichkeit bis hin zu Leistungsverweigerungsrechten, wo du den Auftraggeber da auch dann in die Motivation bringen kannst, wenn du mal wieder mit typischen Follow-ups zu tun hast, die nicht auf Augenhöhe mit dir am Ende des Tages arbeiten wollen. Ja? Aber das soll nur so ein bisschen der Abspann sein. Die Durchsetzung ist wirklich planbar bei so einem Fall. Und vor allen Dingen, richtig geil, die langfristigen Punkte dabei sind, dass sich die Planer damit intensiver auseinandersetzen und das Thema einfach mal richtig verstehen und dann in Zukunft auch besser ausschreiben. Ja, mehr wollen wir ja gar nicht. Die sollen einfach mitlernen und die Dinge umsetzen, wie sie umzusetzen haben von Anfang an und nicht 40 Jahre lang falsch gemacht haben. Müssen sie sich halt eingestehen. Kann halt mal ein Jahr dauern. Aber danach wird es besser und mehr wollen wir nicht. Ne? Dass alle so ein bisschen sich besser entwickeln und Dinge so machen, dass es für alle etwas wieder einfacher wird. Das war's zunächst von mir hier aus Wittlich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann besuche jetzt www.vob.de/termin und buche dir einen Termin. In diesem 30-minütigen, unverbindlichen Erstgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du lernst, wie du für die Klarheit und Transparenz vor Beginn der Ausführung sorgst und wie du in gestörten Bauprojekten das vergütet bekommst, was dir zusteht. Vergiss eine Sache bitte nicht. Deine Projekte verbessern sich nicht von alleine. Du brauchst einen Trainer, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen und Dokumente du erstellen sollst und welche nicht. Wir haben Betriebe in ganz Deutschland und allen Gewerken in kleinen und Megaprojekten dabei geholfen, ihren Handwerksbetrieb wieder auf Augenhöhe zurückzubringen. Wenn du wissen willst, ob du dafür geeignet bist, dann sichere dir jetzt einen Termin unter www.vob.de/termin.